Wir haben 3 Tore in Leverkusen erzielt und es reicht trotzdem nicht, um am Ende etwas mitzunehmen. So die Worte von Trainer Ralf Hasenhüttl in der Pressekonferenz nach der Begegnung unserer Wölfe auswärts in Leverkusen. Und darüber, also über das Spiel auswärts in Leverkusen, werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Wimmer, der kann den Ball verlängern mit dem Kopf, gut gemacht auf Baku, der steckt durch Richtung Amura, der ist jetzt die Seite unterwegs, rechter Flügel, Flanke ins Zentrum, da kommt Tomasch nicht ran,
aber Leverkusen hat Zeit!
Da ist er drin, 1-0 für VfL Wolfsburg, Thiago Tomasch!
Lässt sich feiern, aber ich glaube, es war ein Eigentor, weil Thomas sprang eigentlich am Ball vorbei und Mukiele hinter ihm kriegt die Kugel dann ab und fälscht den dann ins kurze Eck, überrascht sein Schlussmann Radetzky da mit dieser Aktion und von da aus fliegt der Ball ins Tor. Ist dann natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen das Mismatch, wenn wir eigentlich nur 2 lange Latten da mit Cesiger und mit Bono, der Rest ist 1,70 Meter, aber die Flanke kommt jetzt rein auf den ersten Pfosten, gut gespielt! Nach der nächsten Standardsituation. Und ich habe es gerade noch angesprochen. Eigentlich kommen da ja nur 2 in Frage. Bei dieser Ecke Bono, dann Cesiger und Kaminski. Bringt den Mitschnitt auf den ersten Pfosten und Bono setzt sich dann dadurch.
Mittelfelder in der Leverkusener Hälfte unterwegs, nimmt Bono mit, der spielt raus, ein bisschen bedächtiger, dann auf Kilian Fischer, Amura holt sich den Ball ab, jetzt hier wie so ein Rechtsaußen unterwegs, spielt wieder zurück zu Kilian Fischer, zurück zu Bono und in den Mittelkreis dann zu Kolirakis.
Ja, passt dann Richtung Swanberg, der kann sich doch durchsetzen gegen Tabso Baku, der hat jetzt ein paar Meter Platz, geht Richtung Strafraum,
schießt! Tor! Ist das geil! 3-2 für VfL Wolfsburg, Matthias Swanberg!
So hörte es sich an am vergangenen Sonntag, wenn Lenny Nero und Jan Schildwächter Tore bejubeln und kommentieren. Und da gab es dann natürlich einiges zu bejubeln. Nicht nur ein grandioses Eigentor auf Leverkusener Seite, sondern auch 2 großartige Tore auf Seiten unserer Wölfe. Trotz der Toren muss man natürlich sagen, reichte das am Ende leider nicht aus, weder für 3, geschweige denn für einen Punkt. Lange Zeit stand es ja 3-3 und dann in der Nachspielzeit konnte Leverkusen noch einmal aufholen und dann mit einem 3-4 schlussendlich den Sack zumachten. Trainer Ralf Hasenhüttl fehlte nach der Partie bei der Pressekonferenz in Leverkusen schon ein wenig die Worte. Du hast 3 Tore geschossen und trotzdem es nicht geschafft, zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Er wusste durchaus natürlich die Leistung unserer Wölfe, vor allem in der ersten Halbzeit, großartig zu loben, hat aber auch anklingen lassen, dass ihm an der einen oder anderen Stelle durchaus noch Dinge gefehlt haben.
Wir haben 3 Tore in Leverkusen erzielt und es reicht trotzdem nicht, ohne etwas mitzunehmen. Das ist sicherlich hart und tut weh. Aber wir waren heute vor allem bei Standards einfach nicht defensiv stark genug gegen diese Robustheit und gegen diese Dynamik vorne. Aus dem Spiel heraus, finde ich, haben wir es eigentlich ordentlich verteidigt. Auch 2. Halbzeit, wo wir natürlich ein bisschen tiefer gegangen sind. 1. Halbzeit, glaube ich, können wir nicht viel besser spielen. Das war super, da sind wir super aggressiv gewesen, haben früh Bälle erobert, haben sofort gezeigt, dass wir auch nach vorne spielen wollen, dass wir den Gegner auch vor Probleme stellen wollen. Haben gehofft, dass der Gegner sich mit den Umstellungen, die er hatte, nicht sofort findet. Das haben wir gut genützt und dann bist du plötzlich mit 3-2 vorne in der Halbzeit und fängst natürlich an zu hoffen, dass etwas geht. Aber 2. Halbzeit war natürlich der Druck dann schon enorm, obwohl wir aus dem Spiel heraus nicht so viel hergegeben haben. Ja, aber dann kommt halt eine Standardsituation am Ende, nachdem wir dann noch mit einmal weniger am Platz sind. Und das war dann immer schwerer zu verteidigen und dann verlierst du so ein Spiel und bekommst wieder mal, ja, vielleicht ein paar Komplimente für eine sehr, sehr aufopferungsvolle Leistung, aber halt leider keine Punkte und um die geht's im Fußball. Und deswegen ist der Frust natürlich bei uns da. Wir hatten letzte Woche eine strittigere Szene, wie ich finde, mit dem Handspiel. Das war das spielentscheidend. Ich glaube, klar, die rote Karte war schon am Ende dann für uns schon nochmal ein Pfund, weil wir dann einfach sowieso schon unter Druck sind und dann noch einen weniger Platz haben. Erstes Tor angeblich abseits. Was soll ich sagen? Das sind Leute, die im Keller sitzen, die haben das zu entscheiden. Und wenn die sagen, war nicht, dann ist nicht. Und dann ist das für mich besser. Ich kümmere mich um die Dinge, die wir wirklich beeinflussen können. Nämlich, das ist unsere Leistung. Und wie ich finde, da kann ich nur sagen, dass wir heute, ja, weil mein Kollege davon spricht, dass Leverkusen heute nicht so stark war, dann liegt es vielleicht ein bisschen am Gegner, weil der einfach auch heute ein paar Dinge richtig gemacht hat. ich bin absolut mit dem einverstanden, was wir im Moment auf dem Platz machen, auch wenn es noch nicht zu Punkten führt.
So viel dann von Ralf Hasenhüttl bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Und einer, der das Spiel für Wölfe Radio Arena live am letzten Sonntag mit kommentiert hat, ist mir jetzt wieder zugeschaltet. Jan Schildwächter, schön, dass du dabei bist.
Ja, moin Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das erste Mal in dieser Saison, dass wir beide miteinander sprechen. Und du warst ja, oder ihr wart ja mit vollem Tatendrang letzten Sonntag dabei. Leider nicht live in Leverkusen, aber es hörte sich fast so an, als wärt ihr live dabei gewesen. Ein bisschen Atmosphäre konnte man im Hintergrund ja trotzdem hören, dank des Fernsehtons. Und ja, Stimmung war auf jeden Fall da letzte Woche, oder? Was meinst du?
Ja, also emotional waren wir auf jeden Fall voll im Game. Ich meine, wenn du ja am vierten Spieltag beim amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger spielst, dann gehst du da jetzt nicht zwingend rein in die Nummer mit, du wirst ja auf jeden Fall haushoch gewinnen und die drei Punkte sind sowas von sicher. Aber nichtsdestotrotz hatte man schon das Gefühl, gerade auch so wie das Spiel gegen die Bayern gelaufen ist, dass so Mannschaften, die sehr ballbesitzorientiert sind, schon uns liegen könnten mit einem hohen Pressing. Also man hat sich schon durchaus was ausgerechnet. Dass sie dann natürlich so loslegen, ja, und dass hier irgendwie zu Bastos großen Zeiten irgendwie ein ähnliches Ergebnis gibt, das war natürlich im Vorfeld nicht abzusehen, schon gar nicht so, wie Leverkusen die letzte Saison performt hat. Aber die haben mich dann doch insbesondere defensiv ein Stück weit überrascht, weil das war eigentlich nicht das Leverkusen, was man kannte aus der letzten Saison.
So ging es mir aber schon seit Saisonbeginn, dass ich irgendwie so ein bisschen für mich überlegt habe, ja, was wird mich dieses Jahr auf Leverkusener Seite erwarten? Wird es wieder ein wahres Fußballfest wie in der letzten Saison? Werden sie ein bisschen straucheln, ein bisschen nachlassen? Und ja, sie haben ja durchaus ein bisschen nachgelassen und sind nicht ganz so mit Glanz und Gloria in die Saison gestartet, so wie sie die Saison davor beendet haben. Von daher war ich umso gespannter auf die Partie zwischen den Leverkusenern und unseren Wölfen. Und es ging ja schon mal los mit einem Wahnsinns-Burner. Wir haben ja vorhin schon zu Beginn der Episode reingehört in die Tore und vor allem auch in das Eigentor der Leverkusener, was ja gleich zu Beginn der Partie uns ja beschert wurde.
Ja, das, also war ein Start nach Maß, ne? Du hast, das hatte ich live auch schon gesagt, gerade in Leverkusen jetzt so ein bisschen an deiner Chancenverwertung gearbeitet. Ja, du hast eigentlich aus wenig wirklich, wirklich viel gemacht und dann da eben auch drei Tore geschossen. Und deswegen war es am Ende halt umso ärgerlicher, dass drei Tore in Leverkusen nicht reichen, um wenigstens einen Punkt zu holen. Aber ich gebe dir völlig recht, ich hatte das auch live in der Sendung vor dem Spiel gesagt, für mich war Leverkusen vor der Saison auch weiterhin der Favorit auf die Meisterschaft, einfach weil sie fast keine Spiele abgegeben haben, weil sie sich punktuell eher noch verstärkt haben. Aber es scheint jetzt die ersten Spiele so zu sein, dass sie vor allem defensiv nicht mehr ganz so stabil sind, wie sie es letztes Jahr waren. Meine 9 Gegentore jetzt nach 4 Spielen, das ist so viel, wie wir haben. Und Augsburg hat mehr und alle, die, also Platz 1 bis 11, alle, die da mitmischen, haben weniger Gegentore gefressen. Das ist schon auffällig. Auf der anderen Seite haben sie natürlich genug Qualität, dann eben auch genug Tore zu schießen, um die Punkte zu holen. Aber das wird für Leverkusen dieses Jahr, glaube ich, nicht so entspannt werden. Umso ja, ärgerlicher für uns, und es ist ja das, was man als Floskel irgendwie die letzten Wochen vor sich herträgt, dass wir da nichts mitgenommen haben.
Zumal wir in der ersten Halbzeit ja gleich alle drei Tore geschossen haben, oder sagen wir mal lieber, wollen ja fair bleiben, 2 Tore, das eine haben wir ja gar nicht selber gemacht. Und es sah ja wirklich anfangs sehr, sehr gut für uns aus. Und dann in der zweiten Halbzeit habe ich mich gefragt, hey, fehlt uns jetzt ein bisschen Biss oder sind die Leverkusener einfach aufgeweckter gewesen? Was hattest du da für einen Eindruck?
Ja, also Leverkusen war schon stinksauer. Das hast du schon gesehen, als die aus der Kabine kamen. Hast du schon gesehen, dass die überhaupt nicht mit zufrieden waren mit dieser ersten Halbzeit. Da stand es ja noch 3-2 für uns dann. Und dann haben sie relativ schnell den Ausgleich gemacht. Und die zweite Halbzeit war ein ganz anderes Spiel als in der ersten. In der ersten haben wir sehr hoch gepresst, waren frech, war uns eigentlich auch egal, ob wir jetzt zwingend ein Gegentor kriegen oder nicht. Wir haben versucht, im Pressing, im hohen Attackieren unsere Chance zu bekommen. Und das war auch maßgeblich dafür, dass wir überhaupt einen Fuß in die Tür gekriegt haben. Dass Leverkusen am Anfang gedacht hat, okay, was ist hier los? Das läuft überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dass wir so ein bisschen bei denen im Kopf drin waren. Und dann war es wahrscheinlich für uns eher schlecht, dass wir das 3-2 noch vor der Pause gemacht haben, weil wir dann mit der Führung in die Pause gegangen sind. Wahrscheinlich, schätze ich mal, auch taktisch ein bisschen was umgestellt haben, versucht haben, mit diese Führung dann eher ein Stück weit zu verwalten, weil wir eben nicht mehr dieses hohe Pressing gespielt haben in der zweiten Halbzeit, weil wir Leverkusen nicht mehr gestresst haben, nicht mehr hoch attackiert haben. Und damit muss man jetzt im Nachhinein sagen, hat man die ein bisschen wieder mit ins Spiel geholt, weil sie strukturierter aufbauen konnten, weil sie strukturierter spielen konnten, weil sie sich so ja in ihr System reinarbeiten konnten, was man von Leverkusen kannte. Und dann haben sie uns mit Ballbesitz erdrückt und dann war es ja eine Frage der Zeit, ehrlicherweise, bis dann Tor fällt, weil die Entlastungsangriffe von uns dann eben auch nicht mehr da waren. Und dann war es Leverkusen-like Nachspielzeit und irgendwann ja hältst du diesen Druck dann einfach nicht mehr aus, auch wenn du natürlich alles reingeschmissen hast und versucht hast, dein Tor wie die Irren zu verteidigen.
Habe ich auch so gesehen nach euren Beschreibungen. Ich habe das Pressing in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermisst und habe mich dann auch wirklich gefragt, warum? Warum macht man nicht so weiter wie in Halbzeit 1? Warum spielt man auf? Für mich sah es ein bisschen mehr aus Richtung Schadensbegrenzung. Wir wollen den Punkt mit nach Hause nehmen und nicht irgendwie noch diesen Punkt riskieren. Gut, am Ende gab es das Nachspielzeit-Tor oder das Nachspielzeit-Gegentor und damit war es mit dem Punkt sowieso vorbei. Aber für mich sah es halt auch so ein bisschen aus, hey, wir gehen auf Nummer sicher, was sehr, sehr schade war nach einer wirklich grandiosen ersten Halbzeit. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, bei diesem Spiel und auch schon bei dem Spiel, beim Auftaktspiel gegen die Bayern, merkte man schon sehr deutlich die neue Handschrift von Ralf Hasenhüttl, in welche Richtung spielerisch er mit dem VfL gerne gehen möchte.
Absolut, definitiv. Das würde ich auch sagen. Wahrscheinlich hat dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Gedanke gekickt, ne? Fußball ist Ergebnissport. Wir haben jetzt irgendwie gegen Bayern und gegen Frankfurt gut mitgehalten, nichts gewonnen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mit einer Führung in die zweite Halbzeit zu gehen. Vielleicht war das der Hintergedanke, dass es jetzt mal gegen Leverkusen nicht schön aussehen soll oder nicht irgendwie spektakulär aussehen soll, sondern jetzt soll das Ergebnis halt praktisch stehen, dass wir da Punkte holen und es auch belohnen für unseren Einsatz. Hat jetzt am Ende nicht gereicht. Ist es immer Glaskugel gelesen, ne? Du weißt nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir das Pressing weitergespielt hätten, wenn wir im System geblieben wären. Hätten wir die Kraft dafür gehabt, 90 Minuten Leverkusen zu attackieren? Wahrscheinlich nicht, weil die Kraft hat, glaube ich, keine Mannschaft, das so furios zu Ende zu spielen, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Du wirst immer auch Situationen haben, wo du Ballbesitz dann aushalten musst und so. Das ist völlig normal. Deswegen ist es immer ein bisschen Glaskugel. Am Ende, und das ist halt eigentlich das, was schade ist, ja, kannst du halt wieder nur das sagen, was du jetzt 4 Wochen lang schon gesagt hast, wo Peter Christiansen ja auch gesagt hat, das reicht mir nicht. Ich will nicht jedes Mal gegen einen Top-Verein stehen und sagen, haben wir gut mitgehalten, aber trotzdem keine Punkte geholt. Und das sind die Situationen, aus denen du lernen musst. Wo es jetzt drauf ankommt, aus meiner Sicht, ist, musst halt schauen, dass du dieses Selbstbewusstsein, dieses Gefühl halt transportierst, trotz dessen, dass du keine Punkte geholt hast oder nur ein Häkchen die 3 gegen Kiel. Weil du hast jetzt mit Stuttgart den nächsten Brecher vor der Nase und dann kommen die Mannschaften, die du schlagen musst. Und in der Situation, in der du jetzt bist, mit den 3 Punkten nach 4 Spielen, musst du die auch schlagen. Weil wenn du dann anfängst zu strugglen, ergebnistechnisch, dann kriegst du, glaube ich, echt Probleme und da wollen wir so früh in der Saison nicht hin.
Nein, wir müssen auch unbedingt versuchen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Das war ja in der Vergangenheit unter den letzten beiden Trainern immer unser Problem. Mannschaften, die wir auf jeden Fall hätten eintüten müssen, die haben uns dann gnadenlos an die Wand gespielt, weil wir eben vielleicht auch ein wenig zu selbstsicher waren. Und ich habe da noch gute Hoffnung, dass wir das unter Ralf Hasenhüttl auf jeden Fall in den Griff bekommen.
Ja. Dass ich da nochmal reingrätsche, die Spieldynamik und Systematik ist da ja eine andere. Du hast gegen Bayern und Leverkusen 2 total ballbesitzdominante Mannschaften gehabt, wo du dieses Pressing-Spiel gut reinbringen kannst. Du hast aber gegen Frankfurt beispielsweise gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft sich einfach hinten reinstellt und überhaupt keinen Bock hat, irgendwie aktiv am Spiel teilzunehmen, dich dann 2-mal auskontert und dann noch einen Elfmeter bekommt. Und das ist natürlich gegen die in Häkchen vermeintlich kleineren Mannschaften der Liga eher so, dass der VfL da die Mannschaft sein wird, die Ballbesitz hat. Also die dann eher nicht dieses Pressingspiel ansetzen kann. Und da wird es interessant sein, dass wir dann eben mit Ball auch gute Lösungen haben. Das haben wir so viel noch nicht gehabt in dieser Saison. Und das wird spannend nach dem, ich sag mal, ab dem Stuttgart oder nach dem Stuttgart-Spiel, weil Stuttgart ist halt auch, ja, die wollen auch die Kugel.
Auf jeden Fall. Werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Einmal zwischen uns beiden hier und dann natürlich anschließend im Kombinationsspiel. Du sagtest ja gerade so schön und hattest ja auch zitiert, dass Fußball ist ein ergebnisorientierter Sport. Und zwei sehr interessante Ergebnisse habe ich mal rausgesucht. Man kann nämlich auf bundesliga.de immer schön einige Statistiken einsehen zu den jeweiligen Matches. Und da hat der VfL Wolfsburg durchaus bei zwei nicht unwichtigen Punkten abgeräumt. Und zwar zum einen gab es das Tor mit der geringsten Torwahrscheinlichkeit. Hast du eine Ahnung, was das gewesen sein könnte?
Jetzt aus der Saison, meinst du?
Nein, von diesem Spiel.
Ach, von dem Spiel.
Das genau.
Also ich habe live nur auf die Angabe bei Swarmback geachtet, da waren 7%. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Eigentor noch weniger wahrscheinlich gewesen ist.
Nein, es war tatsächlich das Tor zum 3:2 durch Matthias Swarmback, die 7%. Und sehr spannend finde ich auch immer, wer war der schnellste Spieler im Spiel gegen Leverkusen? Es war tatsächlich auch ein Wolfsburger.
Das ist wahrscheinlich eine Falle von mir, ne? Normalerweise würde man jetzt sagen Amura, weil das die kleine Rakete, aber wahrscheinlich ist es wer anders.
Nein, es ist Amura mit 34 Kilometer die Stunde. Ja, auf jeden Fall. Darum dachte ich mir, die Zahlen muss ich einfach mal bringen. Ich bringe sonst recht wenig Statistiken. Das überlasse ich dann immer anderen oder den ganzen Auswertungen, die man so im Netz findet. Aber ich fand diese zwei Werte, vor allem diese, man muss sich das mal überlegen. Jemand läuft im Schnitt 34 Kilometer die Stunde. Ja, das fährst du in einer geschlossenen Ortschaft mit dem Auto. Das ist der Wahnsinn. Das muss man sich einfach mal so überlegen. Ich selber krieg das ja nie so mit. Also, weißt du, du siehst das, jeder Fan, der sehend im Stadion ist oder sich das am Fernsehschirm anschaut, der sieht das ja. Und ich habe ja nur diesen Autovergleich, ja. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen wirklich so schnell an mir vorbeilaufen sehen, in Anführungszeichen, oder hören. Darum fand ich das sehr faszinierend und spannend und dachte, ich muss das einfach auch mal hier teilen. Und klar, als es darum ging, dass Amura eingekauft wird, da hat man ja auch gesagt, das ist ein sehr laufstarker Spieler und das hat er hier in dieser Begegnung grandios unter Beweis gestellt.
Ja, ich glaube, in Belgien wurde er geblitzt mit etwas über 36. Also er hat noch 2 km/h im Köcher.
Wir sind ja auch noch am Anfang der Saison. Von daher auf jeden Fall. Über eine Sache müssen wir natürlich noch sprechen und ich glaube, da wart ihr euch beim Kommentieren des Spiels auch nicht so ganz einig, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Und zwar geht es natürlich um die rote Karte gegen Yannick Gerhardt. Was war da so dein Eindruck?
Lars und ich, wir sind uns ja live selten einig. Nein, Spaß. Also, die Szene war ein bisschen unübersichtlich, weil Stegemann, glaube ich, so habe ich es dann in der Nachbetrachtung noch gesehen, erst gelb-rot gezeigt hat und wohl auch gelb-rot gegen Gerhardt gemeint hat, der ja aber bis dato noch keine gelbe Karte hatte. Und dann hat der VAR wohl eingegriffen und nach Check hat er sich dann sozusagen für glatt-rot entschieden. Ich fand es da schon drüber, ich finde es auch jetzt drüber. Natürlich, er tritt ihn mit der offenen Sohle auf den Knöchel. Das ist aber, ich sag mal, innerhalb des Zweikampfs, das ist keine Absicht. Yannick Gerhardt ist nicht der Typ für so eine Tritte und es macht auch, also in der Situation beim Spielstand von 3:3 keinen Sinn, da sowas zu machen. Wenn du jetzt dir Saw angeguckt hast von Frankfurt, der Chor da einfach mal von hinten in die Beine latscht, ist das sicherlich eine ganz andere Geschichte und beide bekommen halt für, ich sag mal, die gleiche Regelauslegung eine rote Karte. Das ist halt Schwachsinn so. Jetzt hat Gerhardt, glaube ich, ein Spiel Sperre bekommen, was auch eher dafür spricht, weil bei glattrot bekommst du eigentlich immer 2 Spiele Sperre. Und diese Entscheidung spricht jetzt auch aus meiner Sicht, zumindest interpretiere ich das eher so, dass das jetzt nachträglich vom DFB nochmal korrigiert wurde, dass man da nicht hätte rot geben müssen. Ich fand es drüber, das Spiel war nicht hart. Klar gab es Zweikämpfe, aber es war jetzt nicht so, dass da richtig krass Feuer drin gewesen wäre, brutale Fouls andauernd an jeder Ecke. Deswegen fand ich es einfach drüber. Und hat uns, da wollte Lars ja nicht so mit drauf hinaus, aber der Druck von Leverkusen war ja sowieso schon hoch in der zweiten Halbzeit. Und wenn du dann die letzten, ich weiß nicht, wie viel es jetzt waren, mit Nachspielzeit vielleicht 10, 12 Minuten, dann in Unterzahl spielst, hat das natürlich eine Auswirkung darauf, ob du vielleicht noch ein Tor frisst oder nicht. Auch wenn in der Torschusssituation direkt das natürlich keinen Einfluss auf Boniface jetzt gehabt hat, aber natürlich hat das Auswirkungen aufs Spiel. Auch mental, ne? Wenn du da so drin stehst in der Box und wie bekloppt da dein Tor verteidigst, und dann siehst du, da geht einer von dir auch noch, jetzt bist auch noch einer weniger. Klar hat das Auswirkungen.
Ja, das habe ich mir am Ende auch gedacht. Also es gab schon, wir haben schon schlimmere Fouls erlebt, die dann auch entsprechend gut geahndet wurden. Aber ja, es bestärkt mich aber auch wieder darin, dass ich unbedingt versuchen muss, endlich mal einen Schiedsrichter der ersten oder vielleicht auch zweiten Bundesliga, Hauptsache mal einen Schiedsrichter aus den Profiligen, hier unbedingt mal ans Mikrofon bekommen muss für ein Wölfe-Radio-Spezial, um ihn genau mal solche Sachen zu fragen: Hey, wie kann es sein, dass der eine das so auslegt und wertet und der andere das so? Und mich interessiert es nicht, weil ich den Schiri kritisieren will und weil der Schiri ja sowieso immer der ist, der am Ende virtuell zumindest Haue bekommt. Aber ich möchte es einfach auch gerne mal verstehen. Ich bin so jemand, kritisieren kann man viel, aber ich finde, man muss das auch mal, vielleicht muss man das auch mal von so jemandem mal wirklich hören, was da in diesem Moment, sag ich mal, vorgeht. Also
Ja, also ich bin da auch völlig bei dir, ne? Also das geht halt alles so schnell. Du musst das innerhalb von Millisekunden dann entscheiden. Und ich will da auch gar nicht groß auf irgendjemanden drauf rumhacken. Aber wie du sagst, es gibt halt genug Gegenbeispiele, die, glaube ich, in der Situation vergleichbar sind, woanders gepfiffen würde. Und da frage ich mich natürlich auch, bin ich auch da. Ich versuche es zu verstehen, wie man das dann unterschiedlich auslegen kann. Ich will jetzt von Kukurea gar nicht anfangen und dem Handspiel, wo die UEFA jetzt gesagt hat, jo, so eine deutliche Hand kannst du eigentlich nicht spielen. Aber überleg dir oder vergleich das einfach mal mit der Petersen-Grätsche von vor gut einem Jahr gegen Patrick Wimmer. Ja, da kriegt er gelb für. Wimmer fällt mit einem Syndesmosebandriss oder was, 3, 4 Monate aus. Ja? Und du fragst dich, das war, also da geht er volle Möhre auf den Knöchel, auch bewusst. Ja? Sicherlich wollte er natürlich den Ball da irgendwie spielen, er wollte ihn da nicht verletzen, alles völlig klar. Aber da ist eine ganz andere Dynamik in der Nummer drin und da kriegt er nur gelb für. Und auch das wird gecheckt und da werden keine Anzeichen gesehen, das irgendwie zu revidieren oder anders auszulegen. Und im VfL fehlt einfach ein Spieler, der enorm wichtig ist. So. Das finde ich dann, ja, da bin ich auch bei dir, verstehe ich dann halt auch nicht und würde mich auch mal interessieren. Am Ende ist es eine Tatsachenentscheidung vom Schiri auf dem Feld und ich finde es gut, dass wenn der Schiri auf dem Feld eine Entscheidung trifft, dass die nicht, wenn die nicht zu 1 Million% falsch ist, nicht zwingend dann irgendwie korrigiert wird. Weil der arme Kerl, der weiß ja sonst auch nicht mehr, was er machen soll. Pfeife ich nicht. Am Ende greift sowieso der VAR ein. Aber das wird, glaube ich, solange wir die Technik haben und auch die eingesetzt wird, wirst du da immer Diskussionen haben. Da wirst du nicht drum rumkommen.
Ich glaube, Diskussionen gab es schon immer, auch schon vor dem VAR. Darum hat man ihn ja eingeführt. Jetzt ist er da und wir diskutieren trotzdem. Ich glaube, es ist ja immer Ermessenssache. Was sehe ich? Und das Ding ist ja auch bei Regeln, wie lege ich sie aus? Ja, das ist, auch wenn du Regeln oder Gesetze oder was auch immer aufschreibst, es wird immer eine Möglichkeit geben, sie in die eine, aber auch in die andere Richtung zu interpretieren. Und von daher, darum wäre ja so ein Gespräch mit einem Schiri mal spannend. Und ich bin immer noch dabei, sowas zu organisieren. Hat in der letzten Saison leider nicht geklappt. Aber ihr Lieben, ich hatte es da auch schon angekündigt. Ich bin weiter dran. So, am kommenden Samstag, da sind nicht nur Lenny und Volker live für euch, für Wölfe Radio Arena live on air, sondern wir haben auch einen weiteren sehr formstarken Gegner bei uns in der Volkswagen Arena zu Gast, nämlich den VfB Stuttgart. Dieser hat auch einen grandiosen Saisonstart hingelegt, mal von dem 3:3 gegen Mainz abgesehen, aber sie haben 3:1 gegen Mönchengladbach gewonnen, sie haben 5:1 gegen die Borussia aus Dortmund gewonnen. Das hat, glaube ich, auch keiner vermutet. Sie haben trotz der Abgänge, unter anderem ja, nach Dortmund, ja, Girassi ist ja von Stuttgart nach Dortmund gewechselt, und sie haben sich ja anderweitig dann verstärken können und diese Verstärkung auch sehr gut ins Mannschaftsgefüge einbauen können. So zumindest macht es den Eindruck. Und ja, schlottern dir als Wölfe-Fan da ein wenig die Knie, wenn du an Samstag denkst, oder bist du guter Dinge wegen der Leistung, die wir gegen Leverkusen ja erbracht haben?
Nein, also die Knie schlottern mir nicht. Übrigens, schönes Wortspiel in Richtung Nico Schlotterbeck, fand ich gut. Einfach weil Stuttgart auch irgendwie ja eine Ballbesitzmannschaft ist, genauso wie es die Bayern sind, genauso wie es Leverkusen ist. Und wir haben gegen beide Mannschaften ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich habe jetzt erstmal keinen Grund gesehen, warum wir das jetzt beispielsweise gegen Stuttgart nicht auch so aufs Feld bringen können. Es wird natürlich davon abhängen, wie viel wir vielleicht auch gelernt haben aus dem Leverkusen-Spiel. Wir spielen zu Hause, das ist nochmal ein ganz anderes Setting. Also da kommen schon viele Dinge zusammen, wo du sagst, warum sollst du nicht gegen Stuttgart gewinnen? Auch wenn du natürlich völlig richtig auch in der Einleitung gesagt hast, dass die wirklich gut drauf sind und man muss auch echt einfach mal den Hut ziehen vor dem, was die abreißen die letzten gut anderthalb Jahre. Wenn man sich überlegt, wo die herkommen, Relegation gegen Hamburg gespielt. Ich glaube, irgendwie Hoeneß hat da irgendwie 3, 4, 5 Wochen vorher den Verein übernommen, hat ihn in der Relegation gerettet. Du hast in dem Sommer schon wichtige Spiele abgegeben mit, ich glaube, Mavropanos und mit Endo mindestens. Und hast da schon gedacht, oh Gott, wie, ne? Also als aus Stuttgarter Sicht, wie soll das jetzt in der neuen Saison laufen? Dann springen die mit ihren Neuzugängen da einfach instant auf Platz 2, machen die Champions League klar, verkaufen wieder irgendwie das Tafelsilber und holen Leute zurück oder holen Alternativen und machen einfach genauso weiter. Also es ist schon eine brutale Qualität, die da haben und wird ein super spannendes Spiel, aber ich glaube schon, dass wir das Werkzeug dafür haben in dieser Saison, mit dem Plan von Ralf Hasenhüttl die zu ärgern.
Definitiv, das hat man in Leverkusen gesehen und wer, wenn nicht Leverkusen, wo man sowas gut austesten kann. Und ich bin sehr gespannt. Also es ist so ein Spiel, wo man wirklich nicht weiß, wie wird's ausgehen. Können wir mit einem 1:1 glücklich sein? Oder ist das vielleicht wirklich so was, wo wir ja gut auch anknüpfen können und wo wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen können. Vielleicht gerade deswegen, weil jeder jetzt vermutet, oh, die Stuttgarter, die sind gut drauf und vielleicht sogar noch ein bisschen besser drauf als die Leverkusener in dieser Saison. Vielleicht wird man da als Fan am Ende auch wirklich positiv überrascht und belohnt.
Ich glaube, du darfst nichts an deiner Herangehensweise ändern. Du musst das Spiel genauso angehen wie das gegen Leverkusen auch. Du musst da genauso volle Kapelle reingehen. Und man hat ja in den ersten Spielen gesehen, dass das natürlich das Stadion und die Fans dann auch mitnimmt. Ne? Dieses wirklich Arbeiten, dieses hochintensive Spiel, die Zweikämpfe, die hohen Ballgewinne, das sind ja alles so Dinge, die dir im Stadion dann natürlich gefallen und wo du merkst, okay, da kann richtig was entstehen. Und genau das musst du gegen Stuttgart auch machen. Du hast viel Pech gehabt, die letzten Spiele, wo du dich nicht belohnt hast, Punkte zu holen. Aber du solltest nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob du an deiner Grundeinstellung, Fußball zu spielen oder an der Systematik, wie du Fußball spielen möchtest, beziehungsweise wie du versuchst, den Gegner zu bearbeiten. Da solltest du nicht dran rütteln, weil da gibt es aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund für.
Was ist dein Tipp für Samstag?
Ich glaube tatsächlich, der Knoten platzt. Ich glaube auch Stuttgart, nicht in dieser Woche mit Champions-League-Belastung, aber in der danach, glaube ich, dass sie ein bisschen rotieren werden und ich glaube, dass sie zwar ein sehr gutes Spiel gegen Dortmund gemacht haben, aber ich glaube insgesamt noch nicht so stabil sind über einen längeren Zeitraum und deswegen glaube ich, dass wir da einen Fuß in die Tür kriegen und das Ding mit 2:1 gewinnen.
Ja, dein Wort in Gottes Ohren. Wehe, wenn nicht, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Nein, Quatsch. Bei mir zu Gast war Jan Schildwächter. Er hat unter anderem das Spiel gegen Leverkusen am vergangenen Sonntag kommentiert und war heute hier bei mir nochmal im Wölfe Radio Podcast. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, Christian.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Das Kombinationsspiel führt uns am kommenden Samstag gen Süden, wobei der Süden ist bei uns zu Gast. Wir haben Überflieger zu Gast in der Volkswagen Arena, nämlich den VfB Stuttgart. Und ich finde schon, dass man sie derzeit als Überflieger durchaus bezeichnen könnte. Wer schafft, die Borussia aus Dortmund mit 5:1 aus dem Stadion zu schießen, der hat, glaube ich, keinen anderen Titel verdient. Wie das mein Gesprächspartner heute sieht im Kombinationsspiel, da bin ich sehr gespannt. Ich begrüße von der Sportschau Stefan Kausen. Schön, dass du wieder mein Gast bist.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Freue mich auch.
Ja, beim VfB Stuttgart, da reißt ja die Erfolgsserie irgendwie nicht ab. Man bedenke wirklich an das Spiel von letzter Woche. Davor gab es ein 3:1, davor ein 3:3 unentschieden gegen Mainz. Also man ist in dieser Saison wirklich sehr torreich unterwegs. Was ist da los in Stuttgart?
Ja, ich würde auch sagen, die Überflieger fliegen weiter, auch wenn der VfB wegen der Auftaktniederlage beim SC Freiburg, aber da kann man verlieren, nur 7 Punkte in Anführungsstrichen hat. Im Tabellenmittelfeld steht, die Bayern haben 12 und letzte Saison war Stuttgart ja Vizemeister vor den Bayern. Meister Leverkusen hat 9, also das ist alles noch in der Reihe. Muss man sagen, Stuttgart hat sich nach dem von dir erwähnten 3:3 gegen Mainz, das war total unnötig, gefangen. Stuttgart hat ja auch genau letzte Woche gegen Real Madrid im Bernabeu eine Top-Leistung gezeigt und dann eben die Dortmunder weggefiedelt. Ich sag's mal so, der Schock vom Sommer, Top-Spieler verloren zu haben, nämlich Ito nach Bayern, Girassi nach Dortmund, Anton nach Dortmund. Dieser Schock ist überwunden und Sebastian Hoeneß, der Trainer, hat aus der neu formierten Mannschaft schon jetzt wieder eine Einheit gemacht. Also wenn die so weitermachen, dann sind die wieder Kandidat für die Champions League.
Ja, da haben ja viele schon gesagt, oh, die Stuttgarter verlieren wirklich ihre Topscorer, ihre Topspieler mit Girassi nach Dortmund. Direkte Konkurrenz, so habe ich es irgendwo mal gelesen. Aber ich glaube, das hat denen nicht groß in Anführungszeichen wehgetan. Sie haben sich, wie du ja selber gerade gesagt hast, wirklich sehr gut gefangen und wahrscheinlich auch besser gefangen, als es so manch Kritiker wahrscheinlich vermutet hätte.
Absolut. Also ich muss selber sagen, nach dem Auftakt der Niederlage in Freiburg habe ich gedacht, oh, da müssen wir genau hingucken. Dann kommt das Unentschieden zu Hause gegen Mainz. Und dann denken alle, inklusive mir, hoffentlich geht es dem VfB nicht so wie Union Berlin in der Saison davor. Du bist plötzlich Champions League. Du spielst gegen Real Madrid. Und die Träume fliegen höher, als du in der Realität zu leisten bereit oder in der Lage bist. Und genau das Gegenteil passiert. Und deshalb nochmals, wenn du Girassi verlierst als den Topscorer, den Torkönig und den Abwehrchef Anton und Ito, die Bayern kaufen ja nicht umsonst einen Ito und Dortmund nicht umsonst Waldemar Anton, dann wackelt eigentlich das Gefüge. Aber, und das ist so geil am VfB Stuttgart, dann ist Undav, unser Nationalspieler, auf einmal noch freier und noch besser, weil Girassi nicht mehr neben ihm, ich sag mal, die Luft zum Atmen ein bisschen wegnimmt. Dafür holt dann Stuttgart einen anderen echten Neuner aus Augsburg, nämlich Demirovic. Der trifft jetzt auch, wie er will. Und einen muss ich unbedingt hervorheben, über den kaum einer redet. Das ist Enzo Mio. Der ist Anfang 20, der Franzose, ein Megatalent. Wenn der sich so entwickelt wie aktuell, dann kann der so einen Spielertypus abgeben wie Jamal Musiala bei den Bayern oder Flo Wirtz bei Leverkusen oder sagen wir auch mal Xavi Simmons bei Leipzig. Das ist oberstes Regal, wenn der ins Rollen kommt. Und dann gibt es einen gewissen Leveling links vorne. Wo war der vorher? Bei Greuther Fürth, unterm Radar. Und da sitzt Führich beim VfB auf der Bank. Und das sagt euch alles. Wenn Chris Führich, der ja zu Recht mit seinem linken Mittelfeldpartner da im Tandem Maxi Mittelstädt in der Nationalmannschaft war, bei der Euro war, und der sitzt jetzt plötzlich auf der Bank, weil der Jamie Leveling so gut performt, dann wissen wir alle, wie geil Stuttgart aufgestellt ist. Und vergessen wir nicht die Nummer 1 im Tor. Alex Nübel ist für mich einer der Top 3 in Deutschland. Und wo spielt er? In Stuttgart. Also alles richtig gemacht, mit relativ wenig Kohle. Wieder einen Mega-Kader und mit Sebastian Hoeneß auch einen super Trainer. Der Laden läuft und das nachdem, das dürfen wir ja nicht vergessen, ist ja ähnlich wie bei euch beim VfL Wolfsburg, nachdem es Jahre der Relegation und des Zitterns gab, ab jetzt gibt es nur noch Strahlen.
Ja, wir sind sehr gespannt, wie wir diese Saison abschneiden werden, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Da war ja einiges im Umbruch bei uns und wir sind da wirklich, ja, gespannt. Man hat, fand ich, letzte Woche gegen Leverkusen wirklich eine Top-Figur gemacht. 3-4 am Ende verloren. Holla die Waldfee, was für ein Torfest auf beiden Seiten. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz kurz noch, was denkst du, ist das als externer Beobachter, was ist das Geheimrezept der Stuttgarter? Wo muss man aus Wolfsburger Sicht am kommenden Samstag am meisten Acht geben?
Ja, tut mir leid für euch, ihr VfLer. Wenn der VfB ins Rollen kommt, dann musst du auf alles Acht geben. Die sind von hinten bis vorne sowas von stabil und flink vor allen Dingen. Technisch gut, flink. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Doppelsechs gesprochen. Da spielt ein Karasor, den keiner kennt. Da spielt auf einmal so Thema, keiner kennt. Wie heißt er noch, der kleine Zehner von Hoffenheim, der jetzt auf der Sechs spielt, der auch demnächst national, Angelo Stiller. So, das sind Top-Spieler für die Bundesliga. Und da muss Maxi Arnold und Co. hellwach sein, um das Zentrum zu schließen. Und du hast natürlich recht, 3 Tore in Leverkusen zu schießen ist schon mal Bombe, aber 4 zu kassieren ist dann auch weniger schön. Und wenn mich mein Hinterkopf nicht täuscht, hat der VfL, glaube ich, 4 der letzten 5 Spiele saisonübergreifend verloren. Also ich bin eigentlich ein Freund von Hasenhüttl, aber da ist jetzt auch schon bei den grünen Wölfen Alarmstufe rot. Du darfst nicht wieder verlieren. Und gegen Stuttgart kann es passieren. Ich habe sie live und beeindruckt in Gladbach gesehen. Da war Gladbach die erste Hälfte ein Tick besser, aber in der zweiten hat Stuttgart locker leicht bei den anderen Grün-Weißen in Gladbach mit 3-1 gewonnen. Und wenn Wolfsburg nicht aufpasst, passiert das wieder.
Gibt es denn irgendetwas, wo man aus Wolfsburger Sicht, sage ich mal, gut angreifen könnte, vielleicht doch irgendwie eine Schwachstelle bei den Stuttgartern, die man ausnutzen könnte?
Ja, könnte sein, dass die Innenverteidigung noch nicht so stabil ist. Wie gesagt, ja, mit Ito und mit Anton 2 Granaten verloren. Entschuldigung für diesen Begriff, aber ihr Fußballer wisst, was ich damit meine. Und dafür haben sie für die Good Old Boys 2 Youngster geholt. Das ist noch ein bisschen wackelig, aber die sind halt alle schnell, wie halt Youngster so sind. Und da muss Wolfsburg tierisch aufpassen. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Und damit könnte man vielleicht auch zum Schluss kommen, auch wenn es nicht meiner Philosophie als Fußballer entspricht. Ich würde dieses Wochenende mal auf zu Null Spielen setzen. Und hab mal vor Augen, wie Leverkusen in Rotterdam eine Halbzeit 4-0 gewonnen und die zweite 0-0 gespielt hat. Ziehharmonika zusammenschieben, hinten vorm eigenen 16er und dann bei Ballbesitz kontern. Wenn du zu offen stehst, wenn die Abstände zwischen den berühmten Reihen zu weit sind, dann wird Stuttgart das bestrafen.
Wir sind gespannt, was uns am Samstag erwartet. Hast du einen Tipp? Was denkst du, wird es ausgehen?
Also ich war ja gerade auf 0-0-Trip. Ich erhöhe auf 1-1 und sage, ihr Wölfe, ist zwar nur ein Punkt, aber Fallschirm aufspannen und langsam ankommen und reingleiten. Also unentschieden wäre in Ordnung. Ne?
Das sagt er so einfach in seinem jugendlichen Reporterleichtsinn. Stefan Kaußen, gerade gehört im Kombinationsspiel zum Spiel am kommenden Samstag daheim gegen den VfB Stuttgart. Wer nicht im Stadion live dabei sein kann, wir sind für euch wieder live dabei mit Wölfe Radio Arena Live. Eure Kommentatoren an diesem Samstag sind Lenny Nero und Volker Rechin. Und ihr wisst ja, wenn ihr Lust habt, die Kommentare auch live im Stadion zu hören, dann nutzt am besten die Radio-App. RAYDIO findet ihr im Apple und im Play Store. Und dann könnt ihr das Spiel noch hautnahe verfolgen, als er es so schon tut im Stadion. Wir hören uns ganz bald wieder. Nächste Woche ist erstmal wieder Kollege Lenny Nero hier am Start im Wölfe Radio Podcast. Bis dahin wünsche ich uns allen eine hoffentlich erfolgreiche Fußballwoche. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich wie immer aus Hamburg Christian Ohrens.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.